Also es ist ein ziemlich kriminelles Vorgehen, würde ich sagen. Betrug der Falschetikettierung. Es wurde umdeklariert, Pferdefleisch zu Rindfleisch. Das ist nach jetzigem geltenden Recht schon unzulässig und müsste eigentlich auch ausgewiesen werden auf den Verpackungen. Und deshalb geht es hier schlicht und ergreifend um kriminelle Machenschaften.
Soweit Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner heute zum Pferdefleischskandal. Ein nationaler Aktionsplan soll künftig den Etikettenschwindel bei Fertigfleischprodukten verhindern. Mehr zum Thema Pferdefleisch am Ende der Sendung. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Übrigens, im Pferdefleischskandal weisen die Spuren auch nach Zypern. Dabei hat der Inselstaat derzeit ganz andere Probleme. Zypern wählt heute einen neuen Präsidenten und das Land braucht Geld. Mindestens 17 Milliarden Euro, sonst droht Aphrodites Heimat die Pleite. EU-Hilfe ist beantragt, aber noch nicht genehmigt. Deutschland und andere EU-Staaten zögern, wollen kein Geld locker machen für die Steueroase Zypern. Zudem halten viele die Insel für ein Eldorado der Geldwäsche, beliebt bei reichen Russen. Und da will sich die Bundesregierung lieber nicht engagieren, schon gar nicht im Wahljahr und mit Steuergeld. Natalia Bachmeier.
Zypern wählt und es wählt ein Winzling. Gerade mal eine halbe Million Menschen sind an die Urnen gerufen. Aber auch ein Winzling, so heißt es ja, kann in der Eurozone ein Beben auslösen. Also wieder mal der Rettungsschirm? Nun ja.
Wir haben überall Fortschritte gemacht und freuen uns deswegen auf ein Hilfsprogramm Ende nächsten Monats, also März.
Die Systemrelevanz muss erst geklärt werden. Es muss genau geprüft werden, ob Zypernhilfen erforderlich sind, in welchem Rahmen sie erforderlich sind. Und solange nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen, gelten nicht die vorrangigen Regeln des Marktes, sondern die der Verfassung.
Reizthema Nummer 1, Steuerflucht und Geldwäsche. Vor allem Russen haben Milliarden in Zypern angelegt, in Immobilien, Holdinggesellschaften, Banken. Alles legal? Die Regierung schätzt solche Fragen nicht, verweist auf harte Gesetze. Experten lesen die einschlägigen Untersuchungen aber so. Es hapert nicht an Gesetzen, sondern am Vollzug. Zypern bleibt eine beliebte Station für Geldwäsche.
Die zweite Phase ist die, wo der Geldwäscher verschiedene Jurisdiktionen, also verschiedene Landesgrenzen überschreitet. Dazu werden insbesondere Briefkastenfirmen, Stiftungswesen ganz besonders genutzt. Und das ist genau die Servicepalette, die in Zypern zur Verfügung gestellt wird und von der organisierten Kriminalität gerne genutzt wird.
Wir sind von internationalen Organisationen überprüft worden und haben dabei sehr gut abgeschnitten, besser als viele andere. Und wir dulden keine Unterstellungen.
Was bleibt, abgesehen von ausländischem Geld? Ein bisschen Tourismus, Landwirtschaft, Industrie. Alles eher gemütlich, von allem ein bisschen. Nur eins gibt es eben reichlich: Banken. Zyperns Wirtschaftsleistung liegt bei bescheidenen 18 Milliarden Euro pro Jahr. Die Bilanzsumme seiner Banken ist mehr als 7-mal so hoch. Fragt sich, wie das überhaupt gut gehen konnte, denn Zyperns Geldhäuser hatten massiv in Griechenland investiert und gerieten mit Griechenland ins Schlingern. Also müssen nun Hilfsmilliarden her, um sie zu stabilisieren. Das heißt aber, Zypern nimmt neue Kredite auf, also noch mehr Schulden. 2011 lag der Schuldenstand noch bei 71% des Bruttoinlandsprodukts. Ein Hilfsprogramm könnte diesen Wert verdoppeln, 140%. Einige Schätzungen gehen sogar noch höher. Auch Zyperns Politikern ist klar, dass das Land so einen Schuldenstand nicht tragen kann. Aber wie kommt man davon wieder runter? Gegen Sparmaßnahmen gab es bereits Proteste. Auch der Verkauf von Staatseigentum ist noch ein Tabu. Plötzlich ist die Idee vom Schuldenschnitt wieder da. Die Gläubiger Zyperns, also auch die Banken, müssten auf ihr Geld verzichten.
Dann geht es nicht ohne einen massiven Beitrag der Banken, die in Zypern eine völlig überzogene Größenordnung im Verhältnis zum zyprischen Volkseinkommen haben.
Die Beteiligung der Gläubiger wird total überschätzt. Sehr unwahrscheinlich, dass sie kommt. Wir akzeptieren das auf keinen Fall.
Nun ist diese zyprische Regierung wohl nicht die nächste. Egal aber, wer das Rennen macht, die Verhandlungen mit den europäischen Partnern dürften alles andere als einfach werden.
So, und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Jörg Asmussen, EZB-Direktoriumsmitglied. Guten Abend, Herr Asmussen.
Guten Abend, Herr Becker.
Herr Asmussen, Zypern steht gerade mal für 0,2% der Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Ist das systemrelevant?
Man kann systemrelevant nicht absolut definieren, sondern es ist abhängig vom Zustand der Eurozone insgesamt. Und ich denke, systemrelevant ist so zu definieren, dass ungeordnete wirtschaftliche Entwicklung, wie im Extremfall eine Zahlungsunfähigkeit, negative Auswirkungen auf andere Länder der Eurozone haben können. Und das ist im Falle Zyperns gegeben. Beispielsweise sind zypriotische Banken im großen Umfang in Griechenland engagiert, dass man gerade es mühsam unter hohen politischen und finanziellen Kosten stabilisiert hat.
Wir haben es gerade im Beitrag gehört, der Bundesfinanzminister ist sehr zurückhaltend, sage ich mal vorsichtig, wenn es darum geht, Zypern zu helfen, will erst, dass die Banken sich da beteiligen. Ist das nicht sorgsamer Umgang mit deutschem Steuergeld?
Ich glaube, dass wir alle einen solchen sorgsamen Umgang pflegen. Zypern braucht ein Anpassungsprogramm, ein umfassendes. Im Kern muss stehen, den Bankensektor, der rund 7 bis 8 Mal der Größe des Landes entspricht, geordnet zu verkleinern. Dafür wird man Finanzhilfe brauchen. Aber damit es ein solches Programm geben kann, muss auch Zypern Vorleistungen erbringen. Das ist keine Einbahnstraße.
Nun gilt Zypern ja auch als Steueroase. Es schädigt also damit andere Volkswirtschaften, auch in der EU. Können Sie da das Zögern nicht verstehen?
Ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube auch, dass Zypern im Anpassungsprogramm die Transparenz seines Finanzsektors und seines Steuersystems beides deutlich erhöhen muss. Und als Vorleistung, glaube ich, ist zwingend, das hat auch die Eurogruppe so beschlossen, dass man die tatsächliche Anwendung der Geldwäschestandards, also nicht nur, ob die Standards korrekt sind, sondern ob sie auch wirklich angewandt werden, dass man das als Vorableistung erbringt, bevor ein solches Programm hoffentlich Ende März beschlossen werden kann.
Nun weigert sich aber Zypern gerade, sich von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft genau deswegen untersuchen zu lassen, ob die Geldwäschestandards auch umgesetzt werden.
Ja, ich weiß das, aber die Eurogruppe hat das zu Recht letzte Woche beschlossen. Ich glaube, das ist eine der Vorbedingungen, die Zypern erfüllen muss. Wie gesagt, Solidarität der anderen Eurozonenstaaten ist eine Seite, aber man muss Vorleistungen erbringen. Das haben wir auch in anderen Ländern gesehen. Insofern bin ich eigentlich hoffnungsvoll, dass eine neue zypriotische Regierung sich das nochmal anguckt.
Und die wird ja heute gewählt, respektive der Präsident wird gewählt. Es sieht so aus, als könnte der konservative Politiker Anastasiades den Sieg davontragen. Wäre das für die Umsetzung und Erfüllung der Auflagen hilfreich?
Also wir sind politisch neutral als Troika-Mitglied des EZB, aber wir brauchen vor Ort einen Ansprechpartner, mit dem man ein Anpassungsprogramm verhandeln kann. Um die Schuldentragfähigkeit sicherzustellen, werden wir beispielsweise weitreichende Privatisierungen brauchen. Das hatte der bisherige Präsident abgelehnt. Jetzt werden wir gucken, ob man bis Ende März ein solches Programm vernünftig verhandeln kann.
Ja. Schauen wir mal ein bisschen weiter auf die, was kommt nach Zypern? Wie weit sind wir eigentlich in der Euro-Krise oder besser gesagt bei der Euro-Rettung?
Ich glaube, wir stehen besser da als vor 12 Monaten. Zu einer ganzen Reihe von Gründen. Es gab positive Handlungen durch einzelne Staaten, beispielsweise Haushaltskonsolidierung durch die Regierung Monti in Italien. Es gab einen Fiskalpakt auf europäischer Ebene und es gab die Handlung der EZB innerhalb unseres Mandats. Also wir stehen besser da, auch wenn das Wachstum im 4. Quartal schwach war.
Und in dem Zusammenhang, wie wichtig ist, dass zum Beispiel Frankreich seine Defizitziele einhält? Sie haben ja häufiger gemahnt, es soll es tun, sieht aber nicht ganz so aus.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Deutschland und Frankreich ganz besonders die Einhaltung der Stabilitätsregeln in der Eurozone beachten, weil sie sind der Kern der Währungsunion. Wir erwarten Wachstums- und Defizitzahlen von Frankreich Ende nächster Woche und dann werden wir uns angucken, was passiert. Aber ich denke in der Tat, dass ein Land wie Deutschland, das gilt genauso für Frankreich, auch durch ein gutes Beispiel vorangehen sollte.
Herr Asmussen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Bagger.
Die Energiewende gilt als das wichtigste Projekt der schwarz-gelben Bundesregierung. Doch so richtig aus dem Quark kommt die Energiewende nicht. Sie verliert sich eher im Dauerstreit der zuständigen Minister. Kaum haben Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Altmaier bei den Strompreisen die Friedenspfeife geraucht, droht neuer Ärger beim Emissionshandel. Weitgehend wirkungslos sei der, so die Kritiker. Tatsächlich lässt sich mit Dreckschleudern wie Braunkohlekraftwerken derzeit mehr Geld verdienen als mit sauberen Gaskraftwerken. Und der FDP-Wirtschaftsminister findet das auch noch richtig und gut. Verkehrte deutsche Klimawelt. Gabi Kostorz und Oliver Meyer-Rüth.
Mein Freund, ein guter Freund.
Donnerstagnacht haben sie sich zusammengerauft. Altmaier und Rösler treten jetzt gemeinsam auf die Strompreisbremse.
Die Botschaft soll sein, zwischen uns passt kein Blatt.
Der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesumweltminister, wir sind gemeinsam entschlossen.
Wir beide.
Wir haben uns darauf verständigt.
Gemeinsam.
Mit unserem gemeinsamen Papier.
Und das Gesamtkonzept ist, wenn Sie so wollen, noch ein Gesamtkunstwerk.
Plötzlich beste Freunde. Dabei knirscht es seit Monaten immer wieder zwischen den Kollegen. Jeder will der bessere Energiewendeminister sein. Kompetenzgerangel bis hin zu den Pressesprechern, die öffentlich über Kommunikationspannen streiten.
Es sind erste Vorschläge unseres Hauses, um einen konstruktiven Beitrag in dieser Debatte zu leisten.
Wir kennen die Vorschläge nicht, kann dazu nichts sagen.
Dem Bundesumweltministerium wurden diese Vorschläge übermittelt.
Ich weiß nicht, an welche Faxnummer es gefaxt wurde, ob das Ding gerade im Briefkasten oder in irgendeinem Faxeingang sonst wo liegt.
Der Schlagabtausch auf Sprecherebene, beispielhaft für das Verhältnis der Minister. Darunter leidet auch die Energiewende. Wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, sollten umweltschonende Gaskraftwerke Strom produzieren. Das war der Plan der Bundesregierung. Stattdessen erlebt die schmutzige Kohle eine Renaissance, schlecht für die Energiewende. Für den Dreck, der aus den Schloten kommt, das CO2, müssen die Betreiber Geld zahlen. Doch diese CO2-Abgaben verbilligen sich seit Jahren. Inzwischen so sehr, dass Kohlekraftwerke lukrativer als Gaskraftwerke sind. Der Preis für eine Tonne CO2 ist von 30 Euro auf 5 Euro abgestürzt. Das Bundesumweltministerium will die Abgaben wieder verteuern, um die Umwelt zu schonen. Doch der Energieversorger RWE betreibt viele Kohlekraftwerke. Folglich haben die Aktienbesitzer des Unternehmens und RWE-Chef Peter Therium daran kein Interesse.
Technisch und wirtschaftlich funktioniert das System. Und ich finde es dann schade, dass über diesen niedrigen Preis daraus abgeleitet wird, dass dadurch das System nicht funktionieren sollte. Ich glaube, dieser Umkehrschluss, der gilt so nicht.
Aber Gaskraftwerke schreiben nur noch rote Zahlen. Gas ist viel teurer als Kohle. Das weltweit modernste Gaskraftwerk im bayerischen Irsching steht vor dem Aus. Zwischen den Energieversorgern E.ON und RWE tobt ein Kampf. Denn E.ON will, dass die CO2-Abgaben wieder teurer werden. E.ON-Chef Theissen droht mit der Abschaltung von Irsching bis Ende März.
Gemeinsam mit unseren Miteigentümern der Stadtwerke Frankfurt, Nürnberg und Darmstadt sind wir überzeugt, dass am Ende dieses Winters eine Entscheidung fallen muss. Entweder setzt Politik jetzt Rahmenbedingungen, damit solche modernen Kraftwerke am Netz bleiben, oder wir als Eigentümer müssen gemeinsam die Entscheidung treffen und sie stilllegen.
Der Bundeswirtschaftsminister will offenbar RWE und die Industrie schonen. Er äußert sich derzeit nicht zum Thema und der Umweltminister kann sich bei seinem Kollegen nicht durchsetzen.
Deutschland ist im Moment sprachlos, weil die Ministerien Umwelt und Wirtschaft sich nicht einigen können. Das Wirtschaftsministerium bremst. Kanzlerin Merkel müsste ihre Richtlinienkompetenz wahrnehmen und das macht sie seit einem Jahr nicht.
Doch so dürfte es am Ende wohl sein. Wenn sich die beiden Freunde nicht einigen können, dann muss ein Machtwort aus dem Kanzleramt kommen.
Bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammen.
Bei mir im Studio ist jetzt der Bundesumweltminister von der CDU, Peter Altmaier. Guten Abend, Herr Altmaier.
Guten Abend.
Herr Altmaier, statt sauberer Gaskraftwerke laufen in unserem Land schmutzige Braunkohle, überhaupt Kohlekraftwerke. Haben Sie sich so die Energiewende vorgestellt?
Nein, wir baden zum Teil immer noch Fehler aus, die unter meinen Vorgängern von Jürgen Trittin über Sigmar Gabriel gemacht worden sind. Im Augenblick droht in der Tat die sauberste konventionelle Energie, die wir dringend brauchen, wenn die Energiewende gelingen soll, die droht an den Rand gedrückt zu werden. Das kann nicht sein. Und deshalb müssen wir in den nächsten Wochen dafür sorgen, dass Kohle- und Gaskraftwerke in ein neues Gleichgewicht kommen. Und das bedeutet, dass es interessant werden muss, dass man CO2 einspart, denn die Gaskraftwerke verbrauchen und produzieren weniger CO2.
Denn die Tatsache, dass Gaskraftwerke, die sauberer sind, defizitär laufen, das führt doch eigentlich den ganzen Emissionshandel ad absurdum.
Ja, und dafür gibt es viele Gründe. Dafür gibt es den Grund, dass die Kohle auf den Weltmärkten billiger geworden ist. Es gibt aber auch den Grund, dass der Emissionshandel im Augenblick nicht so funktioniert, wie sich das alle vorgestellt haben. Dafür brauchen wir eine Lösung. Im Übrigen, die ist bisher nicht an der Bundesregierung gescheitert, sondern das Europäische Parlament hat seine Empfehlungen noch nicht abgegeben. Die Kommission wird im März einen entsprechenden Vorschlag zur Abstimmung stellen. Und ich bin sicher, die Bundesregierung wird dann auch eine gemeinsame Position dort vertreten.
Die Sie ja im Moment nicht so richtig haben. Wir haben das ja im Beitrag auch gesehen. Ihr Kollege, Bundeswirtschaftsminister Rösler, will ja die Emissionsrechte nicht verknappen. Der will ja das eigentlich eher so lassen, wie es jetzt ist.
Also ich habe von ihm keine Aussage in dem Film gesehen, das behaupten Sie. Die Bundesregierung hat sich daraufhin noch nicht festgelegt, weil wir in schwierigen Gesprächen sind, auch mit unseren polnischen, mit unseren französischen Freunden. Wir brauchen eine europäische Mehrheit für das, was wir entscheiden wollen. Und wir brauchen eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung. Beides will ich herbeiführen. Und in den nächsten Wochen werden wir deshalb intensive Gespräche haben. Mich hat sehr beeindruckt, dass über 30 europäische Firmen aus der Wirtschaft gesagt haben, wir brauchen einen funktionierenden Emissionshandel. Da ist eben nicht nur E.ON dabei, viele andere. Und das sollte uns zu denken geben.
Also nochmal, Sie haben keinen Streit, keine Meinungsverschiedenheit bei dem Thema mit Ihrem Kollegen, dem Bundeswirtschaftsminister. Und es braucht auch kein Machtwort der Kanzlerin?
Ich habe gesagt, wir werden dann, wenn wir entscheiden müssen, auch eine gemeinsame Position haben. Und dafür werde ich arbeiten.
Müssen wir uns nicht eigentlich grundsätzlich von der Kohleverstromung, vor allen Dingen unter Klimagesichtspunkten, langsam verabschieden in Deutschland?
Das ist sehr differenziert. Wenn alte Kohlekraftwerke durch neue Kohlekraftwerke ersetzt werden, dann ist mir das durchaus recht. Im Augenblick ist es aber so, dass die neuen Kohlekraftwerke sich genauso wenig rechnen wie die neuen Gaskraftwerke, weil die alten abgeschriebenen Kraftwerke munter Gewinne machen durch den fehlenden Emissionshandel. Und deshalb muss sich hier etwas ändern.
Kommen wir mal auf den Strompreis. Sie haben ja gerade eine Strompreisbremse beschlossen, kann man sagen. Wie sicher sind Sie denn, dass Sie Ihr Versprechen, diese EEG-Umlage bei 5,3 Cent pro Kilowattstunde einzufrieren, dass Sie das eigentlich überhaupt einhalten können?
Ich habe mein Angebot gemacht. Ich möchte gerne, dass die Belastung der Bürger begrenzt wird. Ich habe keinen Politiker erlebt, der gesagt hat, die EEG-Umlage muss höher werden, als sie derzeit ist. Und deshalb vertraue ich darauf, dass wir Gespräche mit SPD, mit Grünen, mit den Bundesländern führen werden. Und am Ende kommt eine Lösung heraus.
Am Ende heißt noch vor der Bundestagswahl?
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns bis zur Bundestagswahl nicht einigen und wenn das Gesetz nicht bis Ende Juli im Gesetzblatt steht, dann droht eine Strompreiserhöhung von bis zu 10% im Herbst. Das kann niemand wollen und das würde die Zustimmung zur Energiewende stärker gefährden als alles andere. Deshalb ist die Strompreisbremse wichtig. Wir müssen den Bürgern, wir müssen aber auch dem Mittelstand das Signal geben, dass ihre Belastungen in vertretbaren Grenzen bleiben.
Nochmal, Herr Altmaier, das passiert noch vor der Bundestagswahl. Die bittere Wahrheit in Sachen Strompreis kommt nicht erst nach der Bundestagswahl.
Nein, viel zu oft haben Politiker aller Parteien die bittere Wahrheit immer erst hinterher gesagt. Bei der Energiewende, die Preise sind immer stärker gestiegen. Deshalb habe ich die Notbremse gezogen, deshalb will ich die Strompreisbremse. Gut. Und ich will sie jetzt.
Wir nehmen Sie beim Wort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Altmaier.
Ich danke Ihnen.
Zum Schluss, wie versprochen, nochmal zum Pferdefleisch. Dass das unter sauberen Umständen ein wahrer Leckerbissen sein kann, dafür haben wir in unserem Archiv einen Beleg gefunden. Sehen Sie, Alfred Biolek, Jürgen Becker und den rheinischen Sauerbraten.
Und der ist ja eigentlich als Urrezept, ist das ja Pferdefleisch.
Also sag bloß nicht, das ist Pferdefleisch.
Doch, das ist jetzt Pferdefleisch.
Das muss ich jetzt essen gleich.
Na, man kann es auch mit Rindfleisch machen, aber mit Pferdefleisch schmeckt es besser.
Und das Original, der Original.
Ja. Sauerbraten, das passt am besten zu dem Geschmack von der süßsauren Soße. Das Pferdefleisch ist ja sehr feines Fleisch. Man merkt das, wenn man es anfasst, die Hände sind kaum fettig.
Stimmt.
Ne? Das hat ja kaum Fett.
Gar kein Fett.
Das ist hervorragendes Fleisch eigentlich.
Eine kleine Ehrenrettung für das vielgescholtene Pferdefleisch. Vorausgesetzt natürlich, es ist von gesunden Tieren und klar gekennzeichnet. In diesem Sinne, passen Sie auf, dass Ihre Wurst nicht wiehert. Das war der Bericht aus Berlin für heute. Danke für Ihr Interesse. Nächsten Sonntag an dieser Stelle Uli Deppendorf. Mehr gibt es jetzt noch bei Facebook und Twitter. Einen schönen Abend und tschüss aus dem ARD-Hauptstadtstudio.